Wunderbar. Guten Morgen, Haus des Herrn. Schön, dass ihr alle da seid. Es ist ein toller Gottesdienst. Danke an alle, die mitwirken, die jetzt schon mitgewirkt haben, die noch mitwirken werden. Julia, wo bist du? Kann ich kurz? Wie ging der Refrain von eurem ersten Lied, das ihr hier vorne gesungen habt? Nicht das Rheinlauflied? Genau, wir wollen dich preisen. Vorhin war der Silas noch da. Und bei dem Refrain, wir wollen dich preisen, oh Herr, hat er irgendwann gefragt, Mama, warum wollen die Gott beißen? Also nicht, wir wollen dich beißen, oh Herr, wir wollen dich preisen, oh Herr. Es kann immer wieder passieren, egal wie gut man vorbereitet ist, dass Missverständnisse entstehen. Und damit es in der Predigt nicht so läuft, möchte ich vorher noch kurz beten. Gott, danke, dass du so gut bist, Herr. Wir glauben, dass du uns liebst, Herr, dass du unsere Nähe suchst, Herr. Wir glauben, dass du unser liebender Vater bist. Wir glauben, dass du deinen einzigen Sohn gesandt hast, damit wir mit dir Gemeinschaft haben können, damit wir frei von unserer Schuld und Scham leben können. Und wir glauben, dass dein Sohn den Heiligen Geist geschickt hat, damit wir ein Leben leben können, das dich ehrt. Jetzt in der Weihnachtszeit danken wir dir dafür, dass du, dreieiniger Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, da bist und uns Leben schenkst, Herr. Dass du nicht nur ein gerechter Richter bist, Gott, sondern dass du auch ein barmherziger Vater bist, Herr. Dafür danken wir dir. Wir bitten dich, dass du heute Morgen weiter zu uns sprichst und dass du unser Leben veränderst, unsere Herzen ansprichst und uns neue Kraft für unser Leben schenkst, neues Leben schenkst, wo wir es nötig haben. Amen. Guten Morgen nochmal von meiner Seite. Ihr habt vorhin schon die Weihnachtsgeschichte gehört, die wurde vorgelesen von der Melanie. Und ich möchte nur ein, zwei Verse daraus nochmal wiederholen. Die Weihnachtsgeschichte steht in Lukas Kapitel 2, Lukas Evangelium Kapitel 2. Und wir haben gehört, dass die Hirten auf dem Feld von den Engeln besucht wurden und die Engel hatten eine Botschaft. Und ich möchte euch kurz die Botschaft der Engel nochmal vorlesen. Das ist Lukas Kapitel 2, die Verse 10 und 11. Da sagte der Engel zu ihnen, fürchtet euch nicht. Seht, ich verkünde euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, der Christus, der Herr ist. Das ist die Botschaft der Engel. Große Freude, ein Retter ist geboren. Und ich lese euch mal, was wäre eine HDH-Predigt momentan ohne einen kleinen Auszug aus der Kinderbibel. Die Gott hat dich lieb, Bibel. Schönes Weihnachtsgeschenk übrigens. Wie es da drin steht. Die Hirten wirbelten herum. Julian denkt an einen Roundhouse-Kick, aber die waren nicht ganz so Martial Arts-mäßig drauf. Die Hirten wirbelten herum und da stand ein riesiger Krieger des Lichts vor ihnen und erhellte die Nacht um sich herum. Ihr braucht keine Angst zu haben, sagte der strahlende Engel. Ich tue euch nichts. Ich bin gekommen, um euch die beste Nachricht aller Zeiten zu bringen. Heute ist in Davids Stadt Bethlehem Gottes Sohn geboren. Ihr könnt hingehen und ihn euch ansehen. Er schläft in einem Stall in einer Futterkrippe. Hinter dem Engel sahen die Hirten eine seltsam helle leuchtende Wolke. Aber das war gar keine Wolke, sondern es waren Engel. Hunderte und Tausende von Engeln gekleidet in Licht. Und sie sangen ein wunderschönes Lied. Ehre sei Gott, Gott allein gebührt unser Lob und Dank. Und dann verschwanden die Engel. Sie verschwanden so schnell, wie sie gekommen waren. Die Hirten löschten ihre Feuer, ließen ihre Schafe allein und stürmten die Hügel hinunter durch die Tore nach Bethlehem hinein, durch die engen Gässchen, durch einen Innenhof, einige Treppen hinunter und noch mehr Treppen hinunter, an einem Gasthof vorbei, um eine Ecke, durch eine Hecke, bis sie endlich einen heruntergekommenen Stall erreichten. Sie hielten den Atem an. Dann gingen sie ganz leise auf den Zehenspitzen hinein und knieten sich auf den Lehmboden. Sie hatten schon von diesem versprochenen Kind gehört und nun war es da, der Sohn des Himmels, der Schöpfer der Sterne, ein Baby, das im Arm seiner Mutter schlief. Dieses Baby würde so hell leuchten, wie der Stern, der in dieser Nacht am Himmel stand. Ein Licht, das die ganze Welt erhellte, die Dunkelheit vertrieb und den Menschen half, alles klar zu sehen. Und je dunkler die Nacht wurde, desto heller würde der Stern leuchten. In der Erwachsenenbibel steht Folgendes: Denn siehe, ich verkündige euch große Freude. Und das ist die Botschaft der Engel an uns Menschen um Weihnachten herum und seit dem ersten Weihnachten vor circa 2000 Jahren. Sehe, ich verkündige euch große Freude. Und ich möchte mit euch einfach heute ein bisschen drüber nachdenken, was eigentlich der Inhalt dieser Freude ist, die uns zum Feiern bringt an Weihnachten. Ich möchte euch einen Bibelvers vorlesen. Steht im Kolosserbrief, Kapitel 2, Vers 9. Und der fasst diese Freude relativ oder den Inhalt dieser Freude sehr gut zusammen. Kolosser 2, Vers 9 und 10. Denn in ihm, in Jesus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und an dieser Fülle habt ihr Teil in ihm. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Der erste Punkt, warum wir uns als Christen und als Menschheit freuen über Weihnachten und über die Botschaft des Engels, ist: Gott wurde einer von uns. In Jesus Christus wohnte die volle oder die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Gott wurde einer von uns. Ich habe neulich einen Buchauszug gelesen. Ja, und
in diesem Buch stand Folgendes. Das ist ein christlicher Autor und er hat Folgendes geschrieben: Jesus hatte überhaupt keine übernatürlichen Fähigkeiten. Er tat Zeichen und Wunder als ein Mensch mit einer rechten Beziehung mit Gott, nicht als Gott. Ich habe extra noch falsch hingeschrieben, da ist ein bisschen die Formatierung verrutscht, aber ihr könnt euch das vorstellen. Und auf seiner Facebook-Seite schreibt dieser Autor Folgendes: Jesus kam nicht, um uns zu zeigen, was Gott tun konnte. Er kam, um uns zu zeigen, was ein Mensch mit einer guten Beziehung mit Gott tun konnte. Bitte klickt es gleich mal wieder weg, ist nämlich falsch. Ich weiß nicht, was diese Aussagen in dir auslösen. Wenn ich solche Aussagen lese, dann werde ich ein bisschen wütend. Ich glaube, das ist eine falsche Botschaft. Ich glaube, dass es nicht die Botschaft ist, die die Engel vor 2000 Jahren den Hirten gebracht hat. Ich glaube sogar, dass es nicht nur nicht diese Botschaft ist, sondern ich glaube, dass das Gegenteil der Botschaft der Engel ist. Zu sagen, Jesus hatte keine übernatürlichen Fähigkeiten. Jesus ist einfach nur gekommen, um uns zu zeigen, wie ein normaler Typ mit einer guten Beziehung zu Gott Wunder tun kann. Was der Engel den Hirten verkündet hat und was das Neue Testament uns Menschen verkündigt, ist nicht, dass Jesus einfach ein ganz normaler Typ war mit einer guten Beziehung mit Gott. Wir lesen im Kolosserbrief Kapitel 2, denn in ihm, in Jesus, wohnte die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Paulus spricht hier nicht von einem ganz normalen Typen, der eine gute Beziehung mit Gott hat. Er spricht von dem größten vorstellbaren Wunder. Er spricht von dem Wunder, dass der Gott, der das Universum geschaffen hat, der Gott, der das ganze Universum in seiner Hand hält, Mensch wird. Unvorstellbar großer Gott, sehr kleine Schöpfung, maximal 1,93, 94 Kilo vor Weihnachten. Aber Jesus kam als Baby in die Welt, er kam als noch kleinerer Mensch in die Welt. Das größte Wunder, das man sich vorstellen kann: der große Gott wird zu einem kleinen Menschen. Gott in seiner ganzen Fülle wurde leibhaftig, steht hier, leibhaftig Mensch in Jesus. Theologen nennen das Inkarnation. Nicht Inkarnation, also nicht die Nation der Inka, sondern Inkarnation von Carne, von Fleisch. Das heißt so viel wie die Fleischwerdung Gottes. An Weihnachten feiern wir, dass Gott Mensch geworden ist. Johannes 1, Vers 14. Und das Wort ward Fleisch. Oder das Wort wurde Mensch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des einzigen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes, der Evangelist Johannes, sagt, das Wort wurde Mensch. Und später sagt er, und das Wort ist Jesus. Also was Johannes hier behauptet, ist gewaltig. Gottes Wort hat ein Gesicht. das Gesicht von Jesus Christus. Gottes Wort, das alles in Existenz gerufen hat, hat ein Gesicht, und zwar das Gesicht von Jesus Christus. Gott wurde Mensch. Gott wurde Mensch. Kolosser 1, Vers 15. Jesus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Wenn wir Jesus anschauen, sehen wir den unsichtbaren Gott. Das ist gewaltig und das feiern wir an Weihnachten. Mark Driscoll hat ein Buch geschrieben, Doctrine, What Christians Should Believe. Schreibt er folgendes. In Jesus betritt Gott den Bereich der Menschen. Er läuft auf Wasser, stillt den Sturm, heilt die Kranken, speist die Hungrigen. Für meinen Sohn Silas, er verspeist nicht die Hungrigen, er speist die Hungrigen, er weckt die Toten und besiegt das Grab. Kurz, Jesus wird Mensch und seine Wunder, die er vollbringt, verweisen darauf, dass er Gottes Sohn ist. Die Jünger staunten und fragten sich, nachdem Jesus Wunder getan hat. Sie haben sich gefragt, wer ist dieser Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Wer ist das? Sie sagten Dinge wie, das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Und sie haben Schluss gefolgert und erkannt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Matthäus 16, Vers 16. Jesus hat Wunder getan und die Leute haben erkannt, dieser Mann hier ist mehr als ein ganz normaler Typ. Er ist der Sohn Gottes, das steht in Matthäus 16, 16. Und in der Bibel finden wir nirgends den Satz, hey, Jesus ist ein ganz normaler Typ wie du und ich. Er demonstriert uns, dass ein ganz normaler Typ mit dem richtigen Verhältnis, mit der richtigen Verbindung mit Gott Wunder tun kann. Nein, Jesus ist Gottes Sohn. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Jesus ist das Licht, das in die Dunkelheit dieser Welt gekommen ist. Jesus ist derjenige, der gekommen ist, um uns zu retten. Und die Frage ist, wie kann ein Mensch Gott sein? Oder wie kann Gott ein Mensch sein? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich das vorzustellen. Er war nicht irgendwie eine Mischung aus Gott und Mensch, so 50-50, 50% Gott, 50% Mensch, vielleicht so wie ein Überraschungsei, so Inhalt ist Gott, die Schale ist der Mensch. Jesus war nicht einfach nur ein Mensch, der einen göttlichen Charakter hatte oder ein Mensch, in dem Gott irgendwie wohnte, sondern Jesus war der ewige Sohn Gottes, der gekommen ist, um nicht in einem Körper zu leben, sondern selbst Mensch zu werden. Er war 100% Gott und er war 100% Mensch. Jesus war sowas wie ein mathematisches Wunder. Jesus war 100% Gott plus 100% Mensch ist gleich ein 100% Jesus. Okay, das ist die Lehre der Bibel über die Inkarnation, über die Fleischwerdung Gottes. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. In ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Ohne aufzuhören, Gott zu sein, wurde Jesus Mensch. Er hat nicht aufgehört, Gott zu sein. Er kam als Gott, wurde Mensch und war beides zusammen. Deshalb übrigens beten wir Jesus an. Wäre Jesus nicht 100% Gott, würden wir, wenn wir ihn anbeten, Götzendienst betreiben. Jesus ist nicht irgendein Mensch, er ist Gott selbst. Wir beten ihn an. Okay. Das war jetzt sehr viel Theorie. Was hat es mit dir und mir zu tun? Das ist die wichtige Frage. Hat es was mit dir und mir zu tun? Ich glaube, es hat sehr viel mit dir und mir zu tun. Durch die Inkarnation wurde Gott einer von uns. An Weihnachten feiern wir, dass er einer von uns geworden ist. Dass er die Kluft überwunden hat zwischen Gott und den Menschen. Er hat eine Verbindung geschaffen zwischen Matthias und Sepp. In einträchtigem Gespräch. Die Inkarnation zeigt uns, dass Gott uns nahe ist. Vielleicht fühlst du dich heute Morgen Gott überhaupt nicht nah. Vielleicht fühlst du dich sehr fern von Gott. Ich möchte dir ein prophetisches Wort weitergeben aus Psalm 34, Vers 19. Nahe ist der Herr denen, die ein gebrochenes Herz haben. Er rettet alle, die ohne Hoffnung sind. Nahe ist der Herr denen, die ein gebrochenes Herzen haben. Er rettet alle, die ohne Hoffnung sind. Matthäus 1, Vers 23. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären und sie werden ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt, Gott mit uns. Dass Jesus Christus gekommen ist, bedeutet, dass er mit uns ist. Jesus ist Gott mit uns. Was hat es noch mit uns zu tun, dass Jesus Gottes Sohn Mensch wurde? Zweitens, durch die Inkarnation identifiziert sich Gott mit uns. Er ist uns nicht nur nahe, sondern er identifiziert sich mit dir und mit mir. An Weihnachten feiern wir, dass Gott sich liebevoll zu uns herabgebeugt hat, weil wir es nicht geschafft haben, zu ihm durchzubrechen. Gott identifiziert sich mit unserer Schwachheit. Er wird selbst schwach und identifiziert sich mit seinen Geschöpfen. In Jesus sagt Gott zu dir und zu mir durch die Fleischwerdung Gottes, er sagt zu dir und zu mir, ich verstehe dich. Ich verstehe deine Sorgen, ich verstehe deine Nöte, ich verstehe deine Ängste, ich verstehe deine Zweifel. Ich bin einer von euch geworden, weil ich mich mit dir, mit euch identifiziere. Hebräer 4, Vers 15. Jesus ist ja nicht ein Hohepriester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Doppelte Verneinung. Man könnte auch sagen, er ist ein Hohepriester, der uns in unserer Schwachheit versteht. Vielmehr war er genau wie wir Versuchungen aller Art ausgesetzt, allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Er identifiziert sich mit dir und mit mir. Und drittens, die Inkarnation zeigt, dass Gott mit uns in Beziehung treten möchte. Er ist uns nah, er identifiziert sich mit dir und mit mir und er möchte mit dir und mit mir eine Beziehung leben. Durch die Inkarnation hat Gott direkten Kontakt zu dir und zu mir hergestellt. An Weihnachten können wir feiern, dass Gott sich für uns zugänglich gemacht hat. An Weihnachten können wir uns darüber freuen, dass wir einen Weg zu Gott gefunden haben. Also, Gott wurde Mensch. Aber die Frage bleibt, warum wurde Gott Mensch? Also wir haben jetzt gehört, er wurde Mensch, warum? Antwort, er wurde Mensch, um sich uns zu schenken. Und das ist der zweite Punkt der frohen Botschaft. Kannst einmal klicken. Gott wurde einer von uns und Gott schenkte sich uns. Das ist, was wir feiern an Weihnachten. Also Gott wurde an Weihnachten nicht nur einer von uns, er verfolgte auch einen Plan. Er wollte uns an sich teilhaben lassen. Er hat sich uns geschenkt. Warum hat er das getan? Wenn du auf YouTube surfst, wirst du verschiedene Prediger finden, die dir ganz unterschiedliche Antworten geben. Sie würden vielleicht sagen, warum hat er das getan? Warum ist er einer von uns geworden? Jesus ist gekommen, um ein erfolgreiches Leben zu schenken. Oder vielleicht findest du die Antwort, Jesus ist gekommen, um dir ein vollmächtiges Leben zu schenken. Vielleicht findest du die Antwort, Jesus ist gekommen, um dich glücklich zu machen. Oder die Antwort könnte lauten, Jesus ist gekommen, um dir ein bequemes Leben zu schenken. Oder Jesus ist gekommen, um dir ein langes Leben zu geben. Vor 2-3 Tagen habe ich in den Nachrichten von 3 Christen gelesen, die in Syrien von Islamisten enthauptet wurden. Und zwar nicht mit einem Beil oder mit einem Schwert, zack und ab, sondern mit einem langen Messer, so. Es gibt Videos davon auf YouTube. Ich würde euch folgende Theorie und These vorschlagen. Diese 3 Christen starben nicht angenehm, bequem, vollmächtig, besonders würdig oder glücklich. Und ich glaube, es liegt nicht daran, dass sie ihre Berufung in Gott nicht erkannt haben. Und ich glaube, es liegt vor allem nicht daran, dass Gott versagt hat und es nicht geschafft hat, ihnen ein Leben und einen Tod zu geben, den er ihnen vielleicht versprochen hat, laut manchen Aussagen im Internet. Meine Theorie ist die folgende. Diese 3 Christen haben nicht versagt. Und Gott hat in dem Fall dieser 3 Christen nicht versagt. Es war nicht Jesu Ziel, uns ein besonders schönes, besonders langes, besonders bequemes und besonders siegreiches Leben zu geben. Obwohl Glück und Freude und Sieg gegen den Feind Teil des Lebens mit Jesus sind. Jesus kam nicht, um unser Leben auf der Erde zu verbessern, obwohl unser Leben mit Jesus eine tiefere und bessere Qualität bekommt. Aber er kam nicht, um unser Leben auf der Erde zu verbessern. Die Bibel ist klar, wenn es um den Grund geht, warum Gott in Jesus Mensch wurde. Wir Menschen brauchen einen Retter. Das ist die Botschaft der Engel. Ich lese nochmal vor. Denn siehe, ich verkündige euch große Freude, denn euch ist heute ein Retter geboren. Euch ist heute ein Retter geboren, der ist Christus, der Herr. Wir Menschen brauchen einen Mittler zwischen Gott und uns. Das ist der Grund, warum Jesus auf die Welt gekommen ist. Die Bibel lehrt, dass unsere Sünde, unsere Rebellion gegen Gott, unser Ego-Trip ohne Gott, dass der zwischen Gott und uns steht und dass er Schuld und Scham auf uns bringt. Die Bibel lehrt, dass Gottes gerechter und verdammender Zorn, so krass das klingt, Gottes gerechter Zorn auf unserer Sünde ruht. Und dass jeder, der die Gebote Gottes überschreitet und jeder, der sich gegen Gott wendet, Verdammnis und Zorn verdient von Gott. Ganz schön heftig. Die Bibel sagt, wenn wir nicht Jesus haben, dann sind wir geistlich tot. Und es ist total egal, wie schön dein Leben aussieht. Wenn dein Leben ohne Jesus ist, dann bist du geistlich tot. Stell dir vor, du fährst mit deinem besten Kumpel nach Afrika auf eine Safari. Oder irgendwo in den Dschungel. Sagen wir mal in den Dschungel nach Asien. Und ihr geht so durch den Dschungel und ihr wollt ein Lager aufschlagen und ihr wollt Feuerholz sammeln und du sagst zu deinem Kumpel, okay, hey, ich gehe jetzt in die Richtung und sammle Feuerholz und du gehst in die Richtung und sammelst Feuerholz und dann treffen wir uns wieder hier und dann machen wir ein schönes Feuer. Und dein Kumpel sagt, hey, super Idee, Feuer ist gut, wir gehen los Feuerholz suchen. Ja? Und dann stell dir vor, dein Kumpel, der läuft los, 20 Meter in den Dschungel rein und es fällt eine Vogelspinne auf seine Schulter und beißt ihn. Und ich weiß nicht, ob Vogelspinnen tödlich sind. Es ist eine tödliche Spinne. Ja? Und sie beißt ihn und er macht nur kurz. Fällt tot um. Dein Kumpel ist ein recht gut aussehender Mensch. Ja? Er liegt einfach da, ist aber tot. Okay? Und du läufst in die andere Richtung und du hast nicht ganz so viel Glück. Es geht schlimmer. Du siehst einen großen asiatischen Tiger vor dir. Und der war nicht auf der Suche nach Feuerholz, weil ein Tiger braucht kein Feuer, um sein Essen verspeisen zu können. Er war einfach auf der Suche nach was zum Essen. Und du siehst irgendwie schmackhaft für ihn aus. Und dieser Tiger fällt über dich her und es ist ein Gemetzel. Ihr könnt es euch selbst vorstellen, ich werde es nicht ausmalen. Ja? Ein Arm liegt da, ein Bein liegt da, überall Teile von dir. Ja? Du liegst, es liegen am Ende noch ein paar Stücke da. Du oder was von dir übrig bleibt, liegt tot da. Die Frage ist, welcher von beiden, du oder dein Freund, ist toter? Welche Form von Tod ist besser und lebendiger? Es gibt keinen Unterschied zwischen Tod und Tod. Es macht keinen Unterschied, ob du eine hübsche Leiche bist oder eine sehr hässliche Leiche bist. Wenn du tot bist, bist du tot. Und das ist was, was Weihnachten notwendig gemacht hat. Die Bibel sagt, wir sind alle tot, manche hübsch, manche weniger hübsch. Aber ohne Jesus Christus sind wir verloren, sind geistlich tot und gehen in die Hölle. Und die frohe Botschaft ist, Gott wurde einer von uns und Gott hat sich uns geschenkt. Die gute Nachricht ist, Jesus ist der Mittler. Er hat eine Brücke zwischen uns und Gott geschlagen, indem er stellvertretend für dich und mich am Kreuz starb, um Gottes Zorn zu stillen. Am Kreuz hat Jesus die Feindschaft zwischen uns und Gott aufgehoben und er hat uns erkauft mit seinem Blut. Jesus war einer von der nicht hübschen Totensorte. Er hat am Kreuz für dich und mich gelitten, damit du und ich seine Gerechtigkeit auf unser Konto übertragen lassen können, damit wir in Freiheit vor Gott treten können und seine Gnade empfangen können. Also hier, Kolosser Kapitel 2. Und an dieser Fülle habt ihr Teil in ihm. Oder Neue Genfer Übersetzung. Und ihr habt an dieser Fülle Teil, weil ihr mit Christus verbunden seid. Wir wurden in Jesus, das heißt, durch das, was er am Kreuz getan hat und durch das, dass wir an Jesus glauben, komplett aufgefüllt. Das ist das, was das Wort hier bedeutet. An dieser Fülle heißt so viel wie bis zum Rand oben aufgefüllt. Die Frage ist, womit? Ja, Jesus, in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und an dieser Fülle habt ihr Teil in ihm. Womit wurden wir aufgefüllt? Wir haben vorhin schon mal Johannes 1, Vers 14 gelesen. Wir lesen jetzt nochmal 1, 14 und 16. Und das Wort wurde Mensch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des einzigen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und dann geht es in 16 weiter. Denn aus seiner Fülle haben wir alle, wir Christen, empfangen. Und zwar Gnade um Gnade. Die Sache, mit der wir komplett aufgefüllt wurden, ist nicht die göttliche Natur. Ja? Ich muss dich enttäuschen, du bist nicht Gott. Obwohl wir so einen kleinen Gottkomplex haben in unserer heutigen Kultur, wir denken, wir sind das Wichtigste, aber nein, du bist nicht Gott, ich bin nicht Gott. Was wir im Überfluss empfangen haben, ist die Gnade um Gnade Gottes zur Vergebung unserer Sünden. Das ist das Geschenk, was wir bekommen haben in Jesus Christus vor 2000 Jahren und von dem Tag an bis heute. Kannst du dir diese Gnade vorstellen wie einen Fallschirm? Stell dir vor, du sitzt in einem Flugzeug und du hörst eine Durchsage vom Kapitän.
Sehr verehrte Fahrgäste, ich bitte Sie um Ihre Aufmerksamkeit. Es beunruhigt mich, Sie informieren zu müssen, dass unser Flugzeug mit der Flughöhe von 2000 Metern in wenigen Sekunden abstürzen wird. Wir bedanken uns recht herzlich, dass Sie unsere Fluglinie genutzt haben. Wir wünschen Ihnen noch einen angenehmen Flug und einen guten Aufprall.
Stell dir das vor, ja? Was du in diesem Moment am dringendsten brauchst, ist ein Fallschirm. Okay? Wenn du nach dieser Durchsage zur Stewardess, zur Flugbegleiterin oder Flugbegleiter sagen würdest, ich hätte gerne noch einen Tomatensaft. Es war schon vor der Durchsage Schwachsinn, weil Tomatensaft schmeckt eigenartig. Und nach der Durchsage ist es erst recht Schwachsinn. Du brauchst keinen Tomatensaft, du brauchst einen Fallschirm. Und dieser Fallschirm ist dir nicht gegeben, damit dein Leben oder dein Flug in unserem Beispiel besonders angenehm ist und besonders schön und besonders glücklich und besonders siegreich und besonders lange. Der Fallschirm wird den Flug nicht verlängern. Aber der Fallschirm wird dein Leben retten. Jesus ist der Fallschirm. Er kam nicht in die Welt, um dein Leben zu verbessern, obwohl er das tut. Er kam, um dich zu retten. Was auch immer du getan hast in deinem Leben, in deiner Vergangenheit, was auch immer du getan hast letzten Monat, letzte Woche, was du gestern Abend getan hast. Als Gott Mensch wurde, hat er so viel Gnade mitgebracht, dass es für jede Sünde und zur Vergebung jeder Sünde reicht, die du in deiner Vergangenheit, in deiner Gegenwart, in deiner Zukunft hast in deinem Leben. Gnade um Gnade, aufgefüllt bis oben hin. Gottes Weihnachtsgeschenk für dich ist Gnade um Gnade. Ein Leben ohne Gott ist wie ein Flugzeugabsturz ohne Fallschirm. Und wenn dein Leben auch gerade ohne Jesus gut verläuft, der Aufprall kommt. Wenn du heute nach Hause kommst und Leute fragen, was hast du heute gemacht? Ich war heute im Gottesdienst, kannst du das sagen? Und da hat der Typ gesagt, ich werd aufklatschen. Die Weihnachtsbotschaft ist, du hast einen Fallschirm. Was du tun musst, ist ihn annehmen, anschnallen und dich auf den Sprung bereit machen. Nimm den Fallschirm Gottes an, bevor du tödlich aufschlägst. Alles, was du tun musst, um dieses Geschenk der Vergebung zu empfangen, ist, Jesus dein Leben anzuvertrauen. Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Er ist gekommen, er ist uns nahe gekommen aus Liebe. So sehr hat er die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat, dass jeder, der an ihn glaubt, gerettet wird und nicht verloren geht. Jeder, der den Fallschirm anzieht, wird sanft aufkommen, auch wenn das Flugzeug abstürzt. Möchte ich heute Morgen einladen, dass du darüber nachdenkst, ob dein Flugzeug am Abstürzen ist oder nicht. Ich möchte dich einladen, heute Morgen darüber nachzudenken, ob du vor Gott als Gerechter stehst oder ob du als Verurteilter vor Gott stehst. Und ich möchte dich einladen, das Geschenk von Weihnachten anzunehmen. Zu sagen, ja, es stimmt, ich bin ein Sünder. Ich brauche diese Gnade, ich brauche Jesus Christus, ich brauche einen Fallschirm, sonst falle ich 2000 Meter und ich klatsche auf. Der Sprung ist nicht das Problem, die Landung ist das Problem. Okay, ich möchte die Predigt abschließen mit einer Aufforderung, mit einer Einladung. lebe im Licht der Inkarnation. Wir haben ein kleines Weihnachtsgeschenk für euch vorbereitet. Ich möchte euch kurz erklären. Das sind so kleine Kistchen, die stehen hier in der Nähe des Ausgangs. Und da ist Folgendes drin. Wir haben eine Kerze. Jesus ist das Licht der Welt. Wir haben sehr hippe und schicke Streichhölzer. Ja, mit denen kann man die Kerze anzünden. Wir haben einen Bibelvers für euch da drin. Na, komm her. Das sieht so aus. Und was wir auch noch für euch da drin haben, ist ein Starbucks-Gutschein. Und ich werde euch kurz erklären, was ihr damit machen sollt. Okay? Also dieses Geschenk hat eine Bedeutung. Und ich werde euch diese Bedeutung gleich aufschlüsseln. Was bedeutet es, ein Leben zu leben im Licht der Inkarnation Gottes? Was heißt es, Weihnachten zu feiern im Licht der Menschwerdung Gottes? Das Erste, wozu ich dich einladen möchte, ist, nimm das Geschenk Gottes für dich an. Okay? Wenn du heute den Raum verlässt, dann nimm so ein Kästchen mit als Zeichen, hey, ich nehme das Geschenk Gottes an. Jesus kam, um dir Gnade um Gnade zu schenken. Er starb stellvertretend für dich am Kreuz, um Gottes Zorn über deine Sünde auf sich zu nehmen. Jesus kam, um am Kreuz für deine Schuld und für deine Scham zu bezahlen. Und dieses Geschenk sollen wir und dürfen wir an Weihnachten annehmen. Ich möchte dich einladen, die Worte des Apostel Paulus heute Morgen ganz persönlich für dich zu dir sprechen zu lassen. Das steht im 2. Korintherbrief, Kapitel 6, Vers 2. Seht doch, jetzt ist die Zeit der Gnade. Jetzt ist die Zeit der Gnade. Begreift doch, heute ist der Tag der Rettung. Ich möchte dich einladen, diese Worte ganz persönlich zu nehmen, jetzt und heute eine Entscheidung für Jesus Christus zu treffen und dein ganzes Leben auf eine Karte, Jesus Christus, zu setzen. Und ein Symbol dafür ist der Starbucks-Gutschein. Ja? Nimm dieses Geschenk an und genieß es. Was heißt noch, im Licht der Inkarnation zu leben? Nicht nur das Geschenk anzunehmen, sondern auch selbst ein Licht zu sein. Jesus Christus kam auf die Welt als Licht in der Finsternis, um uns selbst auch zu befähigen, Licht in der Finsternis zu sein. Jesus sagt im Johannesevangelium, Kapitel 8, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis umhergehen, sondern wird das Licht des Lebens haben. Johannes Kapitel 8, Vers 12. Ich bin das Licht der Welt. Jesus sagt, ich bin das Licht, das in die Finsternis gekommen ist. Aber im Matthäus Evangelium sagt er etwas anderes. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Er ist nicht nur gekommen, um für uns Licht zu sein in der Dunkelheit, sondern er hat auch uns berufen, Licht zu sein für die Menschen um uns herum. Und ich möchte dich ermutigen, nimm diese Kerze heute Morgen mit, zünde sie an und erinnere dich daran, dass Jesus Christus für dich als Licht in die Welt gekommen ist. Aber erinnere dich auch daran, dass Jesus sagt, hey, wenn du mir nachfolgst, wenn du mein Jünger, mein Schüler, mein Freund bist, dann ist diese Kerze auch eine Erinnerung, hey, du selbst bist ein Licht. Du selbst trägst dieses Licht in dir durch den Heiligen Geist, der in dir wohnt. Nimm die Kerze mit, Jesus ist das Licht, das in der Dunkelheit ist und ihr seid das Licht, das Jesus in die Dunkelheit schickt. Du kannst ein Licht sein, du kannst nicht nur das Geschenk empfangen und den Starbucks-Gutschein genießen, du kannst auch Licht sein mit dem Starbucks-Gutschein und das ist der eigentliche Gedanke dabei. Da sind zwei Gutscheine drin für zwei Getränke und sei doch ganz praktisch Licht, indem du in den nächsten Tagen jemanden einlädst, der Jesus noch nicht kennt und einfach mit ihm zusammen beim Starbucks ein ungesundes, koffeinhaltiges Getränk zu dir nimmst. Vielen Dank übrigens an unsere Starbucks-Mitarbeiter, die zum Teil nicht namentlich erwähnt werden wollen. Vielen Dank. Und ja, Applaus für die Starbucks-Leute. Ich gucke nicht in deine Richtung. Ich wollte da hingucken. Nimm so einen Gutschein, lass es dir gut gehen und bringe Licht in vielleicht Sorgen oder Ängste oder Nöte eines Menschen, den du kennst, der Jesus nicht hat. Lass uns heute Morgen aus dem Gottesdienst rausgehen und voll Freude darüber sein, was Gott getan hat für dich und für mich. Wenn du Jesus schon als deinen größten Schatz, deinen Erlöser, deinen Herrn hast, dann freu dich darüber, dass er gekommen ist und dass er sich dir geschenkt hat. Und wenn du Jesus noch nicht kennst, dann mache heute den Schritt auf ihn zu und er wird dir neues Leben geben. Lebe ein Leben im Licht der Inkarnation. Nimm das Geschenk Gottes für dich an. Das heißt selbst ein Licht. Gott, wir danken dir dafür, dass du Mensch geworden bist, um uns zu retten, Herr. Dafür, dass du Mensch geworden bist, um uns die Tür zu öffnen zu dir, dem Vater. Gott, wir bitten dich, dass du uns mit dieser Freude erfüllst, Herr, die da mitkommt, wenn man das versteht, was das bedeutet. Fülle uns mit Freude jetzt um die Weihnachtszeit, Herr. Gib uns Selbstdisziplin, was Plätzchen angeht, aber noch viel wichtiger, schenke uns einen Blick auf dich. Schenke uns einen Blick auf das, was du getan hast und lass uns Lichter sein, die strahlen in der Finsternis. Du bist einfach gut, Herr, und wir danken dir dafür, dass du dich zu uns herabgebeugt hast, um uns zu dir hochzuziehen. Amen. Noch ein letztes Wort zu dieser Geschenkbox. Die ist nicht nur für die Leute, die ich gerade eben schon erwähnt habe. Wir wollen auch als Gemeindeleitung ein Dankeschön aussprechen an alle die, die schon längst ein Licht in der Finsternis sind und die schon längst daran arbeiten, Hoffnung in Verzweiflung reinzubringen. Diese Geschenkbox hier ist ein Dankeschön an alle Manager, die schon lange versuchen, in ihrem Umfeld christliche Werte umzusetzen, ehrlich zu sein und nächstenliebend zu sein. Das ist nicht unbedingt anerkannt als ein großer Dienst der Gemeinde, aber es ist ein Dienst. Dankeschön an alle Menschen in Führungspositionen, die ein Licht in der Dunkelheit sind. Ein Dankeschön an alle Lehrer, die versuchen, nicht nur ihre Schüler als nervig und ungebildet zu sehen, sondern tatsächlich auch Hoffnung in das Leben hineinzusprechen. Viele Schüler, die ein Leben, das sehr nah an der Hoffnungslosigkeit gebaut ist, da Licht reinzusprechen. Ein Dankeschön an alle Lehrer. Wir wollen ein Danke sagen an alle Ärzte und Menschen in der Pflege, die sich zum Ziel gemacht haben, nicht nur körperlich zu dienen, nicht nur körperlich zu pflegen, sondern wirklich auch seelsorgerlich zu pflegen. An alle Ärzte, die nicht einfach sagen, okay, hier ist die Pille und das war's. Das ist ein Dankeschön für alle Menschen, die ihre Nachbarn oder Freunde durch schwere Lebenskrisen begleiten. Hier im Haus des Herrn. Ihr steht nie hier auf der Bühne und ihr steht nie irgendwo an einem Instrument. Aber es gibt Menschen hier im Raum, die haben über Monate Familien begleitet, wo ein Elternteil im Sterben lag. Und bis zum Tod begleitet. Ein Dankeschön auch dafür. Es ist ein Dankeschön für alle Väter und für alle Mütter, die versuchen, nicht nur genervt durch den Alltag zu gehen, sondern tatsächlich Gottes Liebe weiterzugeben. Nimm, wenn du ein Papa oder eine Mama bist, wenn du alleinerziehend bist, Hut ab. Nimm so ein Dankeschön von Gott heute Morgen an. Dankeschön an alle Studenten, die Licht in der Finsternis ihrer Vorlesungsräume sind. Und Dankeschön an alle, die persönliche Nachteile in Kauf nehmen, um anderen zu dienen und den Nächsten höher zu achten als sich selbst. Ein Dankeschön für Gott an dich. Nehm das nachher mit raus. Wir haben noch ein kleines Spielchen. Und zwar in einem dieser Kästchen ist kein Starbucks-Gutschein. Das ist natürlich alles geplant gewesen. Es blieb einer übrig. Irgendwo ist ein Kästchen ohne Starbucks-Gutschein. Wenn du derjenige bist ohne Starbucks-Gutschein, dann komm auf uns zu und du bekommst noch ein Spezial-Extra-Geschenk mit zu dem Starbucks-Gutschein dazu, okay? Also guck gleich rein, guck nicht erst zu Hause. Wenn da kein Starbucks-Gutschein drin ist, komm auf die Judith zu. Judith, wink mal kurz. Judith wird dir ein Spezial-Mega-Ultra-Super-Geschenk noch dazu geben. Und wenn du ganz lieb guckst, dann wird sie dich auch noch umarmen. Das fühlt sich auch noch gut an. Und noch ein letztes Wort und dann lasse ich euch gehen. Wenn du sagst, Starbucks, auf keinen Fall. Ich hasse Starbucks wie die Pest. Oder vielleicht sagst du auch einfach nur, ich komme nicht aus... Ja? Genau. wir wollen euch beschenken mit einem Starbucks-Gutschein. Wenn du jemand bist und sagst, hey, den Starbucks-Gutschein, den werde ich nie einsetzen oder einlösen, dann ermutige ich dich, diesen Starbucks-Gutschein weiterzuschenken oder uns zu geben, damit wir ihn weiterschenken können, damit es nicht einfach nur Geld war, das irgendwo ausgegeben wurde und nie gebraucht wird. Wunderbar. Wir haben noch ein Abschlusslied, dann leg mal los.